Was für ein Riesengeschenk, Vater, dass wir vor dir alles hinlegen dürfen. Und dann fängst du nicht an, alles nochmal hochzuheben, anzugucken, durchzuschauen. Sondern so wie wir gehört haben, es ist dann weg. Und danke, dass wir so zu dir kommen dürfen und auch heute Morgen zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir die Masken ablegen dürfen. Danke, dass wir, was tief in uns ist, hervorholen und zu dir hinlegen dürfen. Danke, dass wir nichts vergraben müssen, sondern dass wir es bei dir hinlegen können. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht, was für eine Einladung, was für ein Riesenangebot. Und es kostet nur eins: Überwindung. Du hast alles bezahlt, Jesus. Und so möchte ich heute Morgen zu dir kommen, möchte dir danken für diesen riesigen Freiraum, den du uns und mir geschaffen hast. Für diese großartige Einladung, in diesen Königssaal zu kommen, in diesen Thronsaal. Und dann sagst du noch, ihr seid nicht nur Gäste dort, ihr seid königliche Priester. Und ich habe Gutes für euch vorbereitet. Amen. Amen. Einen schönen guten Morgen. Macht mal die Fenster auf. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als Eva Maria hier mit ihrer Maske ankam. Ich habe zu Andrea gesagt, also die sieht ja hübsch aus. Bei Corona fanden wir alle die Masken nicht so dolle. Ne? Hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Funktion zusammen. Ich lege die mal gerade hier oben hin. Die kann die Miri dann bei den nächsten Liedern anziehen. Ne? Machst du das, Miri? Nee, ne, wahrscheinlich. Du legst sie ab. Okay. Ja. Gut. Königliche Priester, was spricht dein Leben? Heuchelei. Und ihr seht, das passt so ein bisschen in die Richtung, in die Eva Maria und Christine uns schon so mit hineingenommen haben in diesem kurzen Anspiel. Und ich möchte heute Morgen auf ein Thema eingehen, was auch in diesem ersten Petrusbrief mit vorkommt. Auch der klang schon an, auf das Thema Heuchelei. Ich weiß nicht, wer von euch mit diesem Thema schon mal Erfahrung gemacht hat. Ist ja so etwas, also Heuchelei. Möchte mir ganz gerne wegschieben. Das klingt alles ganz schrecklich. Aber ich habe doch gedacht, und ich nehme euch gleich mit so in die Bibeltexte hinein, es ist mal gut, und auch das klang schon so an, dass wir so auch in einer Zeit leben, wo Glanz und Glamour besonders viel zählt und wo das eigentlich auch nicht neu ist, aber es ist so hautnah und immer wieder dringt es in unser Leben ein durch diese kleinen, wunderbaren Geräte, die da heißen Smartphone, die eigentlich so ganz nett klingen, aber doch so einen unglaublichen Einfluss haben. Und Menschen transportieren ihre Botschaften, ihr Leben, ihr alles Mögliche. Wir werden diese Woche hier eine Runde von Leuten haben, aus einem ökumenischen Arbeitskreis, wo es genau um diese Christfluencer geht. Also Menschen, die auch so in diesem christlichen Bereich Einfluss haben. Bin gespannt, was so in dieser Runde da auch noch mal rauskommt. Aber das ist schon ein Thema, was so irgendwie präsent ist. Und ich möchte diesen Bibeltext aus 1. Petrus 2, Vers 9 vorlesen. Und das ist so ein Zuspruch, der da ist, so eine Wahrheit, die Gott uns einfach gibt, so durch das Neue Testament. Und da heißt es: Aber ihr seid das auserwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört, denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und ich habe vor zwei Wochen schon gesagt, dieses Kirchenfenster, was ihr seht, das gibt es nur hier. Das findest du nirgends anders. Das habe ich über KI generieren lassen. Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber es drückt etwas aus. Es drückt etwas aus, dieses von der Finsternis ins Licht gekommen zu sein und eine Gruppe von Leuten, die dann im Licht steht und gemeinsam hier eben das Abendmahl feiert. Und das macht so diesen Unterschied aus. Vom Finsternis in die Licht gekommen, ins gekommen sein. Und dann passiert eine Veränderung in unserem Leben. Und von der schreibt der Apostel Petrus ein paar Verse vorher. Und er sagt, hört also auf mit aller Bosheit, mit allem Betrug, mit aller Heuchelei. Darum geht es heute. Vor zwei Wochen ging es um den Neid und mit aller üblen Nachrede. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr gerettet seid. Und das Spannende finde ich immer, das müssen wir uns immer vor Augen halten, der Petrus schreibt hier nicht zu Heiden, also zu Leuten, die mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut haben. Der schreibt auch nicht zu Leuten, die mal gerade so ihre Schritte gehen, die ihre ersten Schritte gegangen sind im Glauben, sondern er schreibt zu Leuten, die schon richtig lange auch mit Jesus unterwegs gewesen sind, die in den Kämpfen drinstecken. Und zu denen schreibt er, hört aber auf mit aller Bosheit. Also offensichtlich sind das Themen, die uns immer wieder auch begegnen. Immer wieder kommt das in unserem Leben hoch. Und trotzdem, ein paar Verse später, habt ihr die Freiheit zu haben und ihr seid ein königliches Priestertum. Lasst es sein und trotzdem seid ihr ein königliches Priestertum. Und das ist die Wahrheit, das ist die Spannung, die wir aushalten dürfen. Aber das ist auch genau die Möglichkeit, mit der wir uns solchen Themen stellen dürfen, die in unserem Leben vielleicht total ätzend sind. Und Heuchelei, wenn man dem mal so ein bisschen nachgeht, auch wie das in der Antike so entstanden ist, dieses Wort ist ganz spannend. Es kommt so aus dem Theater, aus dem Schauspielbereich. Da war jemand, der hatte einen Text geschrieben und da war jemand anders da, der Schauspieler, der den anderen etwas vorgemacht hat, nämlich wie er diesen Text verstanden hat. Und aus dieser ganzen Geschichte, also es ist erstmal völlig neutral, da passiert auf der Bühne etwas und jemand interpretiert etwas, was jemand anders geschrieben hat. Und aus diesem Ganzen hat sich dann so dieses Thema von Heuchelei entstanden, mit diesem auch dann sehr negativen Touch, nämlich da spielt jemand etwas vor, was in ihm überhaupt nicht drin ist. Und Heuchelei ist dieser Widerspruch zwischen dem, was außen und innen ist, zwischen Taten und Worten. Also zwischen dem, was wir vielleicht äußerlich darstellen, das hat Eva Maria so mit dieser Maske und es ist alles wunderbar, passt schon, musste lange lernen, dass es nicht wirklich dann alles vollkommen ist, sondern einfach es ist okay. Und innen drin sieht es völlig anders aus. Innen drin passt es eben nicht. Und es begegnet uns im eigenen Leben und es begegnet uns in der Gesellschaft. Und das Interessante ist, gerade in der Gesellschaft merken wir besonders, dass es auch so einen Vertrauensverlust mit sich bringt. Aber auch im Persönlichen, wenn du merkst, da macht dir jemand etwas vor, dem du eigentlich vertrauen willst und du weißt überhaupt nicht, meint er das jetzt eigentlich so oder ist da noch was anders hinter? Und wir merken, da kommt so dieses Vertrauen, was vielleicht zu demjenigen da war, das kommt so ein bisschen ins Rutschen. Es gibt Situationen, da ist das nicht so, da rechnen wir vielleicht unbewusst damit. Ich war kürzlich, als wir im Urlaub waren, habe ich mir eine Hose gekauft und die Verkäuferin sagte so, oh, die steht Ihnen aber gut. Und ich dachte mir, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ist nicht diese Hose gewesen. Und ich möchte mit euch dem mal so ein bisschen hinterhergehen, was sind eigentlich so Motive und Gründe, warum wir anfangen zu heucheln. Und es gibt tatsächlich einiges an Situationen, wo das in Anführungszeichen durchaus angebracht ist. Also wenn jemand etwas verkaufen will, dann kann das durchaus eine Situation sein, wo man ein bisschen vielleicht mal jemanden anschieben will und vielleicht nicht so da immer hundertprozentig die eigene Meinung vertritt, aber dann stellt man sich vielleicht hinter so einer Farbberatung und sagt, es passt schon irgendwie, ziehen Sie es an, ist richtig gut. Oder ich muss irgendwas Tolles verkaufen, da merken wir, okay, gehört irgendwie mit zu der Situation dazu und können da vielleicht auch einigermaßen mit umgehen, können das auch gut einschätzen. Das kann aber auch Situationen geben, ich habe mir hier so Diplomatie geschrieben, wo man einfach Kompromisse, in schwierigen Situationen musst du einfach manchmal wirklich sagen, ich finde es total klasse, wie du dich hier bewegst, eigentlich denkst du, es ist nur ein winziger Schritt, wenn überhaupt, aber Du pustest das irgendwie auf und damit du merkst, hier kommt etwas weiter. Also wenn wir auch vielleicht auf die große Politikbühne gucken, die Riesenkonflikte, die wir haben, ich möchte nicht wissen, wie viel Heuchelei da im Hintergrund passiert, damit sich irgendwie auch nur irgendjemand bewegt, der doch eigentlich dieses für sein Ego alles Mögliche braucht. Und dann spielt man ihm das vor, rollt ihn rote Teppiche aus und verspricht den Leuten alles Mögliche. Im Hintergrund denkt man dann, oh nee Leute, das darf nicht wahr sein, dieser Blödmann. Aber man tut halt so, damit sich etwas bewegt. mit diesem Zwiespalt müssen wir umgehen. Das kann auch sein, hängt ein bisschen damit zusammen, um Konfliktsituationen zu deeskalieren, wo man sagt, okay, ich muss jetzt hier einfach mal ein bisschen einen guten Raum schaffen. Ich muss vielleicht in Anführungszeichen auch ein bisschen eine gute Miene zum bösen Spiel machen, damit wir hier irgendwie wieder rauskommen oder damit wir das, worum es eigentlich geht, da auch wirklich weiterkommen. Es gibt so Situationen, da muss man ein kleines bisschen Theater spielen, um dann irgendwie auch in der Geschichte weiterzukommen. Ob das immer gut ist, sei dahingestellt. Aber es ist nicht so, dass Heuchelei oder dieses Theaterspielen ist begegnet in manchen Situationen, wo wir sagen, ja, offensichtlich geht es hier nicht weiter. Wir wollen es eigentlich nicht, aber manchmal gehört es ein bisschen dazu. Ich hoffe, dass es in Kirche und Gemeinde nicht so ist. Es sollte nicht so sein. Und wenn wir in die Bibel gucken, es darf auch nicht so sein. Wir müssen Wege finden, dass wir da offen, ehrlich und liebevoll miteinander umgehen. Das ist das, und da komme ich auch gleich nochmal zu, was unser großes Vorbild auch gemacht hat. Ich habe schon so die Verkaufssituation, auch da weiß man irgendwie, also du gehst vielleicht in ein kleines Geschäft, da weißt du noch, okay, also die kennt dich oder der kennt dich und der wird dich gut beraten, wird auch, meinst auch ehrlich mit dir. Da weiß man, irgendwie gehört es damit dazu. Und jetzt komme ich mal so auf die Dinge, die echt negativ sind. Wir fangen an, etwas vorzuspielen, zum Beispiel, wenn wir in einer Gruppe sind und wir müssen uns meinen, wir müssen uns anpassen. Nicht? Wenn du hier kommst, so vielleicht bist du das erste Mal heute hier, kommst in so einen Gottesdienst und dann heben sie die Hände auf drei, nicht vorne klatscht jemand und alle heben die Hände und du denkst, okay, ich muss ja auch die Hände heben. Und dann machst du das unbewusst mit und denkst, okay, mach mal so, will ich eigentlich will ich sitzen, eigentlich bin ich wo ganz anders, aber man macht dann so mit. Das ist dann so ein Anpassungsdruck, der in so einer Situation entstehen kann, wenn man in so einer Runde ist und irgendwie spürt man etwas und ich will jetzt mitgehen. Und da merkt man, das ist so der ganze Bereich der Social-Media-Geschichte übt einen unglaublichen Druck aus. Und die Frage ist immer, muss ich mich dem anpassen und wie passe ich mich dem an? Anderer Punkt kann sein, die Angst vor Konflikten oder schlechten Konsequenzen. Wenn ich jetzt in einen Konflikt reingehe, ich will das nicht. Und dann mache ich wieder böse Miene zum guten Spiel. Nee. Gute Miene zum bösen Spiel. Und eigentlich, die Faust in der Hose ist so dick. Und der Punkt ist, wenn du aus der Situation rausgehst, die Faust ist immer noch drin. Und aus der Faust in der Tasche wird ein Kloß im Herzen. Und entsteht vielleicht Bitterkeit und Frust und irgendwann totaler Rückzug. Weil wir die Angst vorhaben, in so einen Konflikt reinzugehen und wir denken, Konflikt ist ganz schrecklich. Muss vielleicht gar nicht sein. Es gibt vielleicht auch schwierige Konsequenzen. Lieber klammer ich an einer Beziehung fest. Aber eigentlich ist sie nicht gut. Aber ich halte an den schlechten Umständen fest und mache gute Miene zum bösen Spiel. Oder den dritten Punkt, den ich hier so genannt habe, die Auflösung einer Spannung zwischen dem, wie ich eigentlich sein will, und ich spüre mein eigenes Verhalten. Ich will eigentlich klar sein, ich will eigentlich ehrlich sein, ich möchte eigentlich Dinge nicht mehr tun, ich möchte eigentlich nicht mehr das kaufen müssen, um irgendwas darzustellen. Ich pack's aber nicht. Und dann fragt dich jemand, wie geht's dir? Super. Hab eine neue Uhr, super. Und wir fangen an, uns so eine Maske aufzusetzen. Ist alles gut. Aber eigentlich spüren wir, dass eine Veränderung in unserem Leben dran, in unserem Herzen dran. Und wir gehen nicht in diese Veränderung hinein. Wir spüren genau diese Spannung. Wir spüren diesen inneren Konflikt. Aber den darf niemand sehen. Den darf niemand sehen. Und dann fangen wir an, etwas vorzumachen. Und wir haben diese Spannung zwischen dem, was in uns ist und zwischen dem, was außen sichtbar wird. Heuchelei als Flucht. Wir fliehen aus einer Situation raus, weil sich so ein innerer großer Schatten aufmacht. Oder soll ich sagen, ein großer Dämon aufmacht und sagt, wenn du, dann. Und wir flüchten. uns in die Maske rein. Wir flüchten uns auf die Bühne und spielen das Theater, von dem wir meinen, dass man es erwartet. Wie komme ich da weiter? Wie komme ich da raus? Als erstes will ich immer einladen, auf das Vorbild Jesus zu gucken. Jesus war bereit, in Konfrontation hineinzugehen. Der ist nicht als der ewige Miesepeter durch die Gegend gelaufen. Aber wenn er gemerkt hat, Leute fangen an, etwas Falsches darzustellen oder etwas Falsches vorzuleben, was nicht in ihrem Herzen ist, er nennt das Heuchelei, er nennt die Leute so. Und dann benennt er das und dann sagt er, und geht in diesen Konflikt rein. Und er geht mit Blessuren wieder raus, spätestens am Kreuz. Aber er war mutig genug, das anzusprechen, was er einfach sieht. Also Jesus hat bestimmt keine Konflikte gesucht, aber er hat sie auch nicht gescheut. Er war ehrlich zu seinen Jüngern. Er hat ihnen nicht irgendwer das vorgemacht. Er hat nicht alles getan, dass sie auch nur irgendwie bei ihm bleiben, sondern er hat ihnen knallhart gesagt, hey, ihr habt Kleinglauben, wo ist euer Glauben? Ihr achtet den anderen nicht höher als euch selbst. Ihr wollt euch bedienen lassen. Ihr ringt um den höchsten Platz im Himmel. Wo seid ihr da eigentlich unterwegs? Er war ehrlich zu seinen Jüngern. Er hat nicht irgendwie etwas ihnen vorgespielt. Und als er ihnen die Füße gewaschen hat, hat er ihnen auch nicht etwas vorgemacht. Er hat gesagt, macht es genauso. Wer der Größte unter euch sein will, soll der Kleinste sein. Und soll dann auch das tun, was ein Diener tut. Und das Letzte, was ich da einfach nennen möchte, er ging mit seiner Angst zum Vater. In Gethsemane. Er hat diese Angst nicht alleine aushalten wollen, sondern er hat gesagt, ich gehe mit dieser Angst zum Vater. Und das müssen wir lernen mit dem, was uns an diesen Dingen hochkommt. Ich gehe noch einmal zurück. Wenn wir spüren, da ist dieser Druck im Herzen. Ich muss, aber ich will gar nicht. Ich habe Angst und deshalb tue ich etwas nicht. Ich habe eine Spannung in mir und die versuche ich irgendwie seltsam aufzulösen. Jesus ist zum Vater gegangen und die Frage ist, wo gehen wir hin? Und dann halte ich mir vor Augen, er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ich muss nicht in dieser Dunkelkammer meiner Angst, meiner Spannung, meines Drucks drinstecken bleiben und dann irgendwie diese Kammer von außen bunt anmalen und meinen, er hat mich rausgerufen aus dieser Dunkelkammer meines Herzens und hat mich zu einem königlichen Priester gemacht und dich auch. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind das. Und der Petrus schreibt, lasst diese Dinge los. Es scheint zu unserem Leben dazu zu gehören, dass die immer wieder hochkommen, dass wir immer wieder lernen müssen, von diesen Sünden abzulassen, sie wegzugeben. Aber es gilt, er hat euch aus dieser Finsternis herausgerufen. Und das ist der Standpunkt, den ich einnehme. Wenn der Teufel kommt und sagt, hey, deine Dunkelkammer, die ist so schön, ich mach's dir richtig warm da. Ich sage dir, der macht's dich warm, der heizt dir richtig ein. Und er sagt, bleib drin. Und Jesus sagt, komm raus, raus aus dieser Dunkelheit. Ich habe dich ins Licht gestellt. Nicht ich werde dich, ich habe dich ins Licht gestellt. Amen. In Kapitel 1, Vers 18 schreibt der Petrus, ihr seid frei gekauft. Wodurch? Es geschah aber durch das kostbare Blut von Jesus. Das ist das, was wir Karfreitag feiern, durch das kostbare Blut von Jesus. Und wenn diese ganzen Dinge hochkommen, Angst, Druck, Spannung, er hat dafür bezahlt. Er hat dafür bezahlt, dass ich frei werden kann. Dass diese Dinge, vor denen ich Angst habe, weil ich sie vielleicht verbockt habe, weil ich sie vielleicht falsch gemacht habe, weil die nicht ans Licht kommen dürfen, er hat mit seinem kostbaren Blut bezahlt. Dieses fehlerlose und dieses makellose Lamm. Und diesen Stand nehme ich ein. Ich bin ein königlicher Priester. Ich merke, dass das hochkommt in dieser Situation. Und dann gehe ich damit zu Jesus und sage so, wie du bist zum Vater gegangen mit deiner ganzen Angst, mit deinem ganzen Allmöglichen und jetzt komme ich zu dir. Du hast mich freigekauft, das sage ich dem Teufel. Und wie hieß es? Christina hat es eingangs gesagt, es ist ja dann immer noch da. Wie komme ich aus der Nummer dann raus? Ich nehme meinen Stand ein. Gott freut sich immer noch, weil ich meinen Stand einnehme, weil ich zu ihm komme. Er hat Karfreitag nicht um 3 Tage verschoben, weil Jesus immer noch Angst hatte. Er hat ihm einen Engel zur Stärkung geschickt. Genau das macht er auch. Wie überwinde ich Heuchelei? Indem ich mir mal vielleicht als allererstes vor Augen halte, Heuchelei ist kein Kavaliersdelikt. Jesus geht scharf mit den Heuchlern um, die auch noch Macht über Menschen ausüben, indem sie etwas vorgeben, was sie nicht sind. Es gibt die Heuchelei von anderen. Die gibt es. Und da muss ich mich entscheiden, kann ich das hinnehmen? Bei der Verkäuferin mit der Hose habe ich es hingenommen. Ich bin ja frei, ich kann mir eine andere Hose aussuchen. Ich muss ja nicht nur, weil die so nett tut, deshalb eine Hose kaufen, deren Kauf ich dann bereue. Wenn ich ihn klauen. Gibt Situationen, da kann ich das hinnehmen. Kann aber auch Situationen geben, da muss ich es ansprechen. Aber ich muss ich kann eine Entscheidung treffen. Und egal wie ich sie treffe, diese Entscheidung schafft mir eine Freiheit. Wenn ich keine Entscheidung treffe, bin ich gefangen. Dann bin ich gefangen von der Heuchelei eines anderen. Dann bin ich gefangen von dessen Gründen, warum er heuchelt. Vielleicht aus Angst, vielleicht hat er genau den gleichen Druck da. Und ich werde zum Gefangenen seiner Angst, weil er sich so komisch verhält, weil er mit seinem Leben nicht zurechtkommt. Also treffe ich eine Entscheidung. Ist mir wurscht? Oder ich spreche es an. Und vielleicht kann ich es bei einem guten Freund ansprechen. Sag mal, meinst du das jetzt eigentlich ernst? So wie Christine gesagt hat, ist es wirklich so? Und wir brauchen Leute, die uns vielleicht auf sowas hinweisen, auf so einen blinden Fleck. Ist da was? Aber wie gehe ich mit der eigenen Heuchelei um? Und ich glaube, dass wir sensibel werden müssen und uns anfangen müssen, selbst zu beobachten. Und der Heilige Geist hilft uns, in diesen Momenten sensibel zu uns selber zu werden. Warum will ich eigentlich gerade in einem Moment freundlich sein, obwohl es mir da überhaupt nicht nachzumute ist? Warum habe ich mich vielleicht so verhalten in dem Moment, wo es mir doch eigentlich völlig anders war? Und dem nachzugehen. Und dann kommt etwas hoch. Man kommt vielleicht hoch, ich habe das immer schon so gemacht. Man kommt vielleicht hoch, in der Familie haben wir es immer so gemacht, weil Konflikte waren saublöd. Entweder wollte man die nicht oder die endeten immer in zerbrochenen Tassen, Tellern oder sonst was. Also besser nicht in einen Konflikt gehen. Was kommt da hoch, wenn wir diese Spannung, diese Ängste spüren? Und dem nachzugehen und zu sagen, ja, es ist offensichtlich so. Da ist dieser dunkle Raum in meinem Leben und der führt dann dazu, dass ich etwas tue, etwas vorgebe, dass ich meine Freunde enttäusche, die ich eigentlich nicht will, dass ich meiner Frau was vormache oder meinem Partner oder meinem Arbeitskollegen, meinem Chef, allen möglichen Leuten mache ich etwas vor. Aber eigentlich. Und dann spüre ich, was da hochkommt. Und mit dieser Angst, mit diesem Druck, mit dieser Erfahrung von wo auch immer, mit dieser Prägung, die Leute in mich hineingelegt haben, Ein Christ macht das nicht. Ein Christ macht vieles nicht. Oder? Vielleicht sollte er manchmal viel mehr tun, als man glaubt, was man nicht tun darf. Und dann haben wir so komische Verbote in uns und wir meinen, wir müssten diese Klaviatur spielen, damit die Leute denken, es wäre gut. Und damit gehe ich zu Jesus hin. Du hast mich freigekauft. Freigekauft von meiner Prägung. Freigekauft von meiner Angst. Freigekauft von diesem selbst auferlegten Druck, von dieser Last. Freigekauft von meiner Scham, warum ich die Dinge verstecke. Freigekauft. Nicht einfach schnipp. Du hast mit deinem Blut dafür bezahlt. Die Christine hat ein Bild gebracht und als sie das heute Morgen erzählt hat, hat mich das zu diesem Kreuz inspiriert. Wir haben das hier und ich habe hier einen Papierkorb. Und ich stelle dieses Kreuz jetzt mal in diesen Papierkorb hinein. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, aber das kriegen wir schon hin. Passt. Ich möchte dich einladen, vielleicht könnt ihr schon nach vorne kommen. Ich habe hier vorne auf den Tisch ein paar Zettel und ein paar Kugelschreiber hingelegt. Und vielleicht möchtest du da etwas draufschreiben. Angst vor. Angst vor was? Ablehnung. Und ich lade dich ein, das zu tun, was Christine gesagt hat. Es durch das Kreuz zu schmeißen. Und dann fällt es in diesen Papierkorb. Was passiert mit dem Papierkorb? Der kommt in die blaue Tonne. Und dann kommt der große Müllwagen und kommt weg. Oder die Abkürzung über den Reißwolf. Aber was nie passieren wird, ist, dass das irgendjemand rausholt. Es bleibt da drin. Du bist freigekauft. Du bist freigekauft. Ihr habt die Möglichkeit, wenn etwas in deinem Herzen ist, vielleicht gerade zu diesem Thema Heuchelei. Druck in bestimmten Situationen. Und du merkst, es zerreißt dich. Heute ist eine Möglichkeit zu sagen, Jesus, du hast mich freigekauft. Vor 2000 Jahren. Und das nehme ich an. Ich bin ein königlicher Priester. Und ich darf mit dem, was mich da festhält, heute zu dir kommen. Ich darf es da reinschmeißen, durchs Kreuz. Und ich werde mir keine Zacken aus der Krone brechen. Das ist das Versprechen, was er dir gibt. Amen. Amen. Wenn jetzt ein Lied singen, ihr könnt nach vorne kommen und ich möchte anschließend für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass all das, was hier drin steht, all das, was in unserem Herzen ist, dass du uns freigekauft hast. Dass der Tod nicht länger über uns regiert, dass wir nicht Sklaven dieser alten Geschichten sind, sondern dass wir als befreite Priester, königliche Priester dir dienen dürfen. Dass wir deine gute Botschaft hinaustragen dürfen. Jesus, ich danke dir. Du bist die Hoffnung für diese Welt. Und wir durften diese Hoffnung schmecken in unserem Leben. Und ich danke dir. Und danke, dass du jedem Einzelnen, der etwas aufgeschrieben hat oder der in seinem Herz etwas festgemacht hast, auch durch dieses Lied, das nochmal so klar gemacht hast, du bist freigekauft. Du, der Vater sagt zu dir und zu mir, du bist mein Kind. Amen. 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 Amen.